Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 22. Mai 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Das erste Mal, mache das Abonnement von nebelspalter.ch. Und zwar, ich wiederhole es immer wieder, nicht in der Meinung, dass ihr alles müsst lesen. Wir sind froh, wenn ihr ab und zu Zeug lesen. Da geht es nicht um das, sondern es geht um das, solche Sendungen wie Bern einfach zu unterstützen. nebelspalter.ch. So wird die Sendung ermöglicht. Abonnieren. Das ist das Erste. Zweitens, ja, natürlich für alle Brüssel-Freunde und Liebhaber und Anhänger und Fans, erstens, ganz ein wichtiger Hinweis, der Dominik Feusi ist in Brüssel. Wir senden aus Brüssel. Es ist wirklich Brüssel einfach, weil wir auch so europhil sind, weil wir es so schön finden in dieser wunderbaren Stadt. Brüssel, das ist die neue Hauptstadt vom neuen europäischen Empire. Und der Dominik erzählt dann noch ein bisschen kurz von seinem Eindruck. Aber wir fangen mit dem wichtigen Thema an, wo natürlich mit Brüssel zu tun hat. Sogenannte Paraffierung. Paraffierung heisst eigentlich, dass irgendwelche Chefbeamten etwas unterschreiben. Und nachher geht es dann weiter. Und das geht um die sogenannten neuen Rahmenverträge, wo wir immer noch nicht wissen, wie es eigentlich heisst. Ich habe gehört, intern sagt man Bila 3, aber gegen aussen sollte man das eben nicht sagen oder will man es nicht sagen, weil Bila 3 ist natürlich ein bisschen misleading. Es sind nicht dritte Bilaterale, sondern es kommt eine neue Qualität dazu. Und so ehrlich sind sie dann im EDA anscheinend, dass sie finden, ja, nein, kann man nicht. Es heisst irgendwie längere Text, du kennst das. Stabilisierungsverträge ist natürlich okay. Auch ein bisschen propagandistisch. Es geht, wer ist denn schon gegen Stabilität in der Schweiz? Der Bigopferdeckel ist ja gerade das Gegenteil der Fall. Stabilisierung gibt es nicht. Es gibt eine dynamische Rechtsübernahme und die EU kann machen, was sie wollen. Was ist da stabil? Stabil ist nur, dass wir stabilerweise einfach alles, den ganzen Schrott müssen übernehmen von Brüssel, wo eine Schrottorganisation ist. Gehen wir mal schnell auf Brüssel. Dominik.
Ja, ich bin hier in Brüssel an einem Anlass European Liberty Forum vom Atlas Network. Das sind ganze liberale Thinktanks aus ganz Europa. Sehr ein interessanter Anlass. Ich bin aber gestern schon gekommen, weil es heute Morgen früh angefangen hat. Und das Brüssel, es ist einfach eine dreckige Stadt und es ist ein riesiger Kontrast. Das alte, durchaus schöne Brüssel, schöne Gässli. Wir haben fein Mulfrit gegessen, wie man das macht. Und dann hast du die riesen, kolossalen EU-Gebäude, so leicht oberhalb von der Stadt, furchtbare Glaspaläste, Beton und so. Dort bin ich dann an einem Anlass gsi von der Repräsentanz von Tirol, Südtirol und Trentino. Das ist sehr interessant gsi.
Genau, also vielleicht, wir könnten nachher noch ein bisschen vertiefen, was die da zu erzählen haben. Aber zurück zu dieser Paraffierung. Das ist jetzt einmal ein wichtiger Schritt. Das ist wieder ein kleiner Meilenstein. Wie geht es jetzt weiter mit diesen Rahmenverträgen?
Ja, an sich tun ja einfach die beiden Chefunterhändler, der Patrick Franzen und der Richard Stostak, Slowakei, haben da damit einfach gesagt, so, jetzt ist der Text definitiv geklärt, und zwar auf Englisch, so hat man ihn paraffiert. Und jetzt tun wir nichts mehr ändern dran. So ein bisschen habe ich mir sagen, das bedeutet das. Also es ist mehr einfach ein Fototermin und so. Aber ich muss auch sagen, man könnte wirklich, also spätestens jetzt, könnte man den Text ins Netz stellen. Hat man ja gemacht 2018. Aber man macht es immer noch nicht. Oder? Man tut jetzt immer noch, man kann als Parlamentarier, kann man ihn anschauen. Aber ich habe wirklich von Parlamentariern gehört, die sagen, ja, nein, Entschuldigung, was soll das? Irgendwie 2 Stunden, 800 Seiten anschauen. Es ist einfach ein Lar pour Lar. Und was genau drinsteht, weiss noch niemand. Das ist lustigerweise aber gestern da bei den Österreichern und eben Südtirol und Trentino, die sind richtig gickrig auf die Abkommen. Also, man hat dann, es ist um Verkehr gegangen, weil auch zwei Mitglieder vom Europäischen Parlament, also vom EU-Parlament dabei waren, die sich mit Verkehr befassen. Und die haben also klar, haben die Hoffnung, dass die Schweiz mehr Verkehr von der Brennerroute wird übernehmen. Und man hat dann noch so grosszügig, der Moderator, also der Cheflobbyist von diesen drei Regionen, hat gesagt, ja, man hat also darauf verzichtet, die Schweiz unter Druck zu setzen und damit sie irgendwie vertraglich noch verpflichtet wäre, wirklich mehr Verkehr von dieser Brennerlinie aufzunehmen. Man muss aber schon sehen, die direkte Linie vom Industriegebiet in Italien nach Deutschland, die führe ich halt nicht über den Brenner, sondern die führe ich über die Schweiz. Und da hat man wirklich relativ klar die Erwartung, noch mehr Verkehr durch die Schweiz.
Jetzt müssen wir das ganz, ganz genau wissen. Erstens, natürlich geht dann der Verkehr über den Septimer. Also das muss man vielleicht den Leuten auch mal bekannt geben. Also wir haben den Septimer ausgelesen für das. Also wir wollen, dass die EU ihre Lasten dann über den Septimer breit, das ist ein sehr schöner Pass, gönnt mal unbedingt, der ist immer noch fast im Zustand, das stimmt eben nicht. Er ist nicht im Zustand von der Römerzeit, aber es ist gerade einer der wichtigsten Römerpass in unserem Land und ist aber im Mittelalter dann auch sehr wichtig gewesen. Und gönnt mal wandern, wunderschön und von dem her finde ich, ihr Südtiroler, ihr Italiener, kommt doch über den Septimer nach Schleswig-Holstein, das ist mal das Erste. Nein, aber Dominik, jetzt, ich meine eben erstens, die neuen Verträge, die wir hier unterschreiben sollen, dynamische Rechtsübernahme, das betrifft auch das Abkommen über den Landverkehr. Ist es jetzt denkbar, dass die in drei Jahren kommen und sagen, wir machen dynamische Rechtsübernahme, wir machen irgendwie neue Bestimmungen und so weiter und so fort und zack, schwuppdiwupp ist der ganze Verkehr bei uns am Septimer?
Ich habe das natürlich gefragt, nicht wegen dem Septimer, sondern wegen dem Gotthard und dem Simplon. Und man hat mir also versichert, dass also die Anwesenden, wobei die Verträge auch nicht gesehen haben, weißt, das hat ja niemand noch gesehen, man hat mir versichert, das sei also nicht so, das sei also klar eingrenzt. Und man hoffe einfach und so. Man hat auch gesagt, ja, Tirol und so können ich lernen von der Schweiz, eben mit der Verlagerungspolitik. Weil das ist schon noch verrückt, weißt du, über den Brenner hast 70% vom Güterverkehr ist auf der Straße, 30% auf der Bahn, bei uns ist es ungefähr umgekehrt, oder? Nicht geredet hat man natürlich über Zufahrtsstrecken, die Deutschland nicht ausbaut und Italien schon gar nicht. Das ist so ein bisschen komisch gewesen. Und dann habe ich aber ich bin nicht der einzige Schweizer gewesen an dem Abend, ich habe einen anderen Schweizer getroffen. Stell dir vor, der Carlo Crameri, das ist er ist Vertreter von der Konferenz von der Kantonsregierungen in Brüssel. Ich habe gar nicht gewusst, dass das gibt. Und das ist ein interessantes Gespräch gehabt, das ist off the record gewesen. Ich wollte auch nicht dann irgendwie, selbstverständlich haben wir diskutiert, er hat ganz brav Position von der KDK vertreten, also keine Stände mehr und überhaupt, die Verträge sind alle super, ich habe es einfach interessant gefunden, da gehst du an so einen Anlass und es gibt offenbar in Brüssel jeden Abend 20, 30 so Anlässe irgendwo auf so Repräsentanzen und man weiss auch, wo es die besten Apéro gibt und dann ist interessanterweise ist auch noch ein Schweizer dort.
Das ist natürlich der Grund, warum es gewisse Leute gibt, wie eben, sagen wir jetzt einen Fabian Molina, der sonst vielleicht zu wenig zu tun hat in Zürich, gern würde nach Brüssel, ist ja ein absoluter Neuroturbo. Es ist halt ein bisschen lässiger. Man hat dann noch ein paar Ausländer, wo man kann mal miteinander reden, wie man selber nie im Ausland gearbeitet hat, nie dort gelebt hat. Die totalen Provinzler, die wir hier in der Schweiz haben, sind ja die grössten Fans von der EU, wie sie sonst einfach, ja, sie hocken halt in Grenken und im Muttertal und im Zürcher. Kreis 5. Aber jetzt einmal, das ist immer noch interessant. Erstens finde ich es schon ziemlich skandalös, dass der schon im Gespräch mit dir eine Position vertritt von der KDK, wo die KDK gar noch nicht eingenommen hat. Also man gibt ja jetzt eine Vernehmlassung. Also ich meine, geht es dem eigentlich noch? Der wird angestellt von den Kantonen und die Kantone haben gar noch nicht ihre Stellungnahme abgegeben. Natürlich, ich weiss auch, wie der Roland Meyer das will. Es kommt genau so aus und der Herr Diet. Sie wollen es natürlich so. Aber dass der in Brüssel das jetzt schon erzählt, dass das eigentlich Position ist für den KDK, muss ich sagen, das ist ziemlich erstaunlich, ziemlich speziell. Und das Zweite, und jetzt kommt es noch viel dicker. Ich meine, was hat eigentlich KDK in Brüssel verloren? Ich meine, nach der neuen Verfassung heisst es zwar, ja, sie dürfen in der Aussenpolitik mitwirken, aber heisst das, dass wir Leute schicken auf Brüssel? Hat denn KDK irgendjemand in Peking? Hat denn KDK irgendjemand in Washington? Wollen die noch selber ein eigenes
Ego? Wäre vielleicht besser.
Habt ihr mal die Verfassung gelesen? Ihr Idioten von der KDK. Die Aussenpolitik ist eigentlich Sache vom Bund. Für da haben wir einen Gottverdeckel 1848 eine neue Verfassung erlassen. Und wir haben noch einen Bürgerkrieg müssen führen gegen gewisse Kantone, damit die Zentralisierung kommt. Eigentlich völlig undenkbar, dass der Kanton Zürich jetzt irgendjemanden schickt und noch einen eigenen Diplomat schickt, irgendwo auf Brüssel, wo der irgendwelchen Schrott erzählt, wie der der junge Mann, der da keine Ahnung hat. Nein, es ist schon wahnsinnig, die Verluderung, die totale Verluderung. Wenn es um die EU geht, die drehen alle durch. Die finden alle, ja, Brüssel ist so schön, ja, Brüssel ist so schön. Die Leute wollen alle beitreten einem Empire, die haben nicht mehr das Interesse von unserem Land im Auge. Und nicht einmal, schon vor allem gar nicht von ihren Kantonen. Und ich meine, ihren Kantonen, KDK ist nichts anderes als eine zweite Bundesverwaltung fast, das ist ein bisschen übertrieben, sie ist nicht so gross, aber letztlich
eine Zentralisierung.
Ja, es ist zentralisiert. Und dass die noch Diplomaten schicken, also Gott sei Dank, natürlich ist er nicht Diplomat, ja, ja, das heisst ein Lobbyist und so weiter. Faktisch vertritt er jetzt in Brüssel eine Organisation, wo er immer kann sagen, ja, eben, das sind die Länder, oder? Das wirkt dann sehr offiziös.
Also er ist aufgeführt, das ist einfach so ein bisschen komisch, er ist aufgeführt als Teil von der Mission der Schweiz bei der Europäischen Union auf der Website vom EDA. Und er hat offenbar auch eine Assistentin noch, oder? Ich finde, also es tut mir leid, ich tue mich glaube bewerben als Vertreter vom Kanton Schweiz in Brüssel. Um das ein bisschen auszugleichen, oder? Ich meine, ja, Kanton Schweiz, vielleicht gibt es noch andere Kantone, wo dann das, damit man da irgendwo durch auch die, die das ein bisschen anders sehen, mit der Rolle von der Schweiz in Europa vertreten sind. Das wäre mein Vorschlag.
Genau, und wenn man jetzt natürlich das EDA ernst nehmen, oder wenn man wirklich aus Sicht vom EDA das anschaut, geht das ja eigentlich nicht. Ein richtiges EDA würde ja sagen, geht es euch eigentlich noch, wir sind da zuständig für die Außenpolitik und ihr müsst nicht Leute ins Ausland schicken. Aber, dass sie das nicht so stört, sondern im Gegenteil sogar die noch bei ihrer eigenen Mission denen Hausrecht geben oder irgendeine Verbindung schaffen, keine Ahnung, zeigt ja, dass die genau gespürt haben, KDK ist nichts anderes als eine Lobbyorganisation für die Außenpolitik, die wir gerne machen würden als Bund, wo wir innenpolitisch durchdrücken wollen. Und für das brauchen wir Kantone, die Idiotenkantone, die dann nachher das mitmachen. Aber das sind eben nicht die Kantone, die das mitmachen, sondern es ist KDK mit dem Herrn Roland Meyer, der totale Zentralisierer, der in Bern hockt. Und als Euroturbo, als 50 Kolonnen. Die Leute sind 50 Kolonnen. Es tut mir einfach leid. Die Interessen, die sie vertreten, sind zu einem grossen Teil schon abgestimmt mit Brüssel. Nicht überall, aber schon in den grossen Kernfragen abgestimmt mit Brüssel. Und dass man geht in Brüssel erzählen, ständig, wir brauchen es nicht, wir wollen das nicht. Also, man geht es dem eigentlich noch? Also gut. Gehen wir zu einem anderen Thema. Tech Talk. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, ein Hörer hat mich darauf hingewiesen, dass natürlich der Rhythmus nicht wöchentlich ist. Ich habe das ein bisschen euphorisch gesagt. Es kommt einfach regelmäßig ein Format, ein Podcast, wo immer wieder interessante Leute interviewt werden. Der Podcast gehört der Swissmem. Swissmem macht er auch und hat natürlich deshalb auch Zugriff auf interessante Leute, wie zum Beispiel der Peter Spuhler, einer der grössten Industriellen von unserem Land. Hört zu, hört, was der Peter Spuhler über den Zustand von der Industrie sagt, in dem neuen Format von Swissmem. Swissmem ist einer der wichtigsten Branchenverbände, die wir haben in dem Land, Elektro, Metall, Maschinenindustrie und so weiter. Früher hat das einmal geheissen, gerade überlegen, Verein Schweizerischer Maschinenindustrieller, VSM, wenn es mir recht ist, 19. Jahrhundert gegründet, ist einer von den ganz alten, wichtigen, immer einflussreichen Verbänden, die wir haben. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Hört schnell zu.
Peter Spuhler hat die Firma Stadler mit 18 Mitarbeitern übernommen und beschäftigt weltweit 15'000 Angestellte. Was ist sein Erfolgsrezept? Und weshalb ist er überzeugt, dass die JUSO-Initiative zur Erbschaftssteuer ein Blutbad anrichten würde? Das ausführliche Gespräch mit dem Mr. Industry Peter Spuhler. Jetzt im Tech Talk, dem neuen Podcast von Swissmem. Auf YouTube und allen Podcast-Plattformen.
Ja, der Alex Eichmuth hat ein interessantes Thema aufgegriffen. Wir haben schon ein paar Mal diskutiert. Österreich ist eines von den Ländern, wo, wie soll man sagen, die Herausforderung mit der muslimischen Einwanderung noch ein bisschen weiter ist oder ein bisschen grösser ist als in der Schweiz. Dominik, um was geht's?
Ja, Niederösterreich, das Bundesland rund um Wien herum, nicht Wien selber, aber rundherum, plant oder macht einen strikten Aktionsplan gegen den politischen Islam. Und zwar, weil es ein Vorfall gegeben hat, dort mit radikalem Islam. Man tut schon ab dem Kindergarten kulturelles Erbe, Traditionen und Brüche integrieren. Stell dir mal vor, bei unseren linken Kindergärtnerinnen. Auch in den Schulen gibt es eine Verschärfung von der Hausordnungen in den Schulen. Auch dort Unterricht über Werte, Traditionen, kulturelles Erbe. Und es wird überall wieder ein Kreuz als Symbol für die christliche Werthaltung aufgehängt. Denn die österreichische Regierung plant ein Kopftuchverbot und im Beamtenrecht wird festgehalten, dass man so im sogenannten Landesdienst gesichtsverhüllende Kleidung nicht zugelassen ist und extremistische Tendenzen sogar zur Entlassung können führen. Und das ist interessant, weil es ist wirklich, es gibt, glaube ich, schon langsam eine Diskussion darüber. Vielleicht auch noch der Leon de Winter, der am Dienstag in Zürich auftreten ist, oder? Wo wirklich sagt, Europa ist dran, Selbstmord zu begehen. Will man das kulturelle Erbe nicht pflegen? Will man, letztlich naiv dem Islam, dem politischen Islam, entgegenschauen und nicht richtig aufpassen? Und bei ihm, er sagt es natürlich noch rein Zahlen, oder? Von der Geburtenrate von uns Westeuropäern versus der muslimischen Einwanderer, das führt schon dazu, dass 2050 eigentlich 40% oder 50% in Europa nicht mehr Einheimische sind. Und das führe seiner Meinung nach dazu, dass man auch das kulturelle Erbe nicht pflegt. Und es geht bei ihm auch um das. Wenn man das kulturelle Erbe eben nicht pflegt, dann geht nicht nur das kulturelle Erbe verloren, sondern auch die offene Gesellschaft, Demokratie, Rechtsstaat, weil es das alles im politischen Islam so nicht gibt.
Genau, und das ist, also erstens mal muss man sagen, das ist noch interessant, oder? Österreich, wenn man die Geschichte von Österreich kennt, du kennst sie auch sehr gut, hast dort auch studiert. Ich meine, Österreich, sagen wir die Habsburger, das ist ja die grosse, grosse Leistung von der Habsburger. Die Habsburger haben vor fast 500 Jahren, ja, sagen wir mal 400 Jahre, haben sie eigentlich Europa geschützt gegen Türken. Die Türken haben immer wieder wollen Europa erobern, ja? Richtig erobern. Und sie haben angefangen, nicht mehr im Fall, auch bei den Kreuzzügen nicht mehr angefangen, sondern sie haben zuerst uns gewisse Sachen, also uns Christen, Kirchen zerstört und so weiter. Und erst dann sind die Kreuze weitergegangen. Aber bei den Türken ist es völlig klar, die Türken sind immer vom Osten nach Westen gekommen und Wien ist zweimal belagert worden, das eine Mal 1527 und das nächste Mal 1683, wenn ich es richtig habe, 1683. Zwei Belagerungen. Und jedes Mal haben die Habsburger und die Österreicher das zurückgeschlagen, mit Hilfe von anderen. Entschuldigung, ja.
Die entscheidende Schlacht hat ein Pol gemacht, nämlich der Jan Sobieski, später Wahlkönig geworden. Sind Polen, muss ich wirklich sagen, Polen sind auch stolz auf das, die Österreicher sagen das nie. Aber vom kahlen Berg oben mit seinen Kürassier, das sind Polen gewesen.
Genau, und das ist 1683, aber auch schon 1527 genau. Ist es ganz, ganz knapp.
Genau.
Also die Habsburger, das ist die grosse Leistung der Habsburger, sie haben 200 Jahre lang die Türken aufgehalten und nachher haben die Türken dann auch teilweise weiter geschlagen und sind dann weiter in den Osten gegangen. Einfach, dass es mal wissen, Belgrad ist mal muslimisch gewesen. Einfach, Belgrad ist mal muslimisch gewesen, nachdem es zuerst christlich war, dann ist es Muslim und so weiter. Von dem her ist es schon ironisch, dass Österreich jetzt eigentlich die dritte Eroberung muss irgendwie ertragen, weil der Punkt ist ja, kämen jetzt so viel Hindu nach Wien? Das könnte man ja machen. Das wäre nicht das Problem. Das wäre kein Problem. Weil die Leute haben zwar ihre Religion, die ist anders, die würden den Stephansdom wahrscheinlich nicht so häufig besuchen, ist mir auch gleich. Aber die lassen uns in Ruhe. Die passen sich an den Rechtsstaat, an die Demokratie, alles das an, wo sie ja eigentlich auch anzieht. Warum kommen sie denn? Und die meisten, oder viel, sagen wir es mal so nicht die meisten, aber viele Muslime sehen das genau gleich. Aber es gibt halt den politischen Islam und deshalb ist das eine echte Bedrohung. Es ist eine echte Bedrohung für Europa und von dem her, Österreich kann man nur gratulieren.
Ja, vielleicht noch etwas Zusätzliches. Also, es hat ja Anfang Woche in Deutschland zwei Messerangriffe gegeben. In Bielefeld 5 Verletzte, 4 davon schwer. In Halle 3 Verletzte, 1 davon schwer. Täter stammen der eine aus Syrien, der andere aus dem Kosovo. Und dank dem Frank Urban, ja, weiss man, oder? Die Überrepräsentation für schwere Gewaltdelikte in Syrien ist plus 667% und bei Kosovo plus 237%. Das heisst nicht, dass alle, die von denen kommen, so Sachen machen, aber das heisst, wir haben das Problem.
Genau, und eben die Zahlen stimmen ja genau auch für die Schweiz, also die Kanton Zürich, und das ist jetzt nicht einmal der Frank Urbaniak, sondern das ist der Mario Fier, und das ist
genau.
also wirklich der Kanton Zürich, wo das selber, wir haben es schon darüber geredet, aber wiederhole es noch einmal, nicht den Bericht noch mal anschauen, das ist nämlich interessant. Dann mal die Grafik anschauen, es gibt 5 Nationalitäten, die uns überdurchschnittlich Probleme schaffen und genau wie du sagst, oder, was Gewaltverbrechen betrifft, und das ist ja die grösste Zumutung. Man will ja Kopfendeckel in Zürich können rumlaufen, ohne dass man plötzlich abgestochen wird. Und das Komische ist ja, alle wissen, es kommt nie ein Hindu und tut mir das Messer im Bauch in einen Rammen. Das gibt es nicht. Oder ein Buddhist. Ich habe noch nie einen Buddhist gesehen. Oder die Hare Krishna. Kommen die und rühren die mir eine Bombe an den Kopf? Nein. Es geht eben wirklich nicht um Religion. Oder alle die Idioten, die dann das Gefühl haben, ja, Religionsfreiheit und so weiter. Ja, das ist gut. Ich bin absolut für Religionsfreiheit. Ein absoluter Verfechter von Religionsfreiheit. Aber Religionsfreiheit heisst nicht, dass man die sogenannten Ungläubigen kann mit Bomben angreifen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, da müssen wir jetzt schon ein bisschen ausholen, das Feldschiessen. Jetzt fängt das eidgenössische Feldschiessen an. Dominik, was gibt es da zu sagen?
Ja, ab morgen, also am 23., 24. und 25. kann man überall in der Schweiz, wo es einen Schiessstand hat, muss ein bisschen schauen, die meisten haben offen, nicht ganz alle, die kleineren nicht, man tut sich zusammennehmen, gehen dorthin, gehen das Programm schiessen. Jede Schweizerin, jeder Schweizer ab dem 10. Altersjahr darf mitmachen einfach anliegen. Es hat dann garantiert einen netten Schützenmeister oder eine Schützenmeisterin, die einem zeigt, wie das geht. Man tut auf 300 Meter schiessen, auf eine Silhouette, weil es eben es ist eine Bundesübung, es ist an sich eine militärische Geschichte. Und wenn man ziemlich gut ist, also mit dem neuen Gewehr, sollte man das eigentlich erreichen, die Anerkennungskarte oder sogar die Medaille, wo man überkommt. Es ist ein grossartiges Fest, du hast es gesagt, das grösste Schützenfest von der Welt und auch das älteste, würde ich sagen. Es ist seit über 130 Jahren wird das regelmäßig gemacht und ich nehme am Samstag einen amerikanischen Freund, der da am Kongress ist, der kommt extra in die Schweiz, zum bei mir im Kanton Bern, südlich von Bern, in Wichbrach, wo das Programm schiessen. Und er ist wahnsinnig stolz. Er hat all seinen Kollegen in Virginia gesagt, ich gehe ans Feld schiessen. Und er hat eigens eine Bewilligung vom Berner Militärkommando gebraucht, weil er ein Ausländer ist. Und das haben wir dann knapp bekommen. Er musste beweisen, dass er eine Waffe kaufen in den USA. Und das Problem ist, dass in Virginia zum Waffen kaufen gar keinen Ausweis brauchst. Aber er ist noch Waffensammler und das hat man dann als äquivalent anerkannt. Und darum, ich kann ihn heute schon wieder sehen, er ist da rumgelaufen und erzählt allen, I'm going to Switzerland to the Feldschießen.
Sehr gut. Also, das ist wirklich etwas Wichtiges und ich kann nur betonen, es ist ein irrsinniger Anlass. Ich bin auch schon schauen.
Wirklich, du musst schiessen.
Zweitens, ich sage dir, warum nicht. Und gehen überhaupt in den Schützenverein. Alle Leute, die Teenager haben daheim, hey, schicken die in den Schützenverein. Ist so intelligent. Und zweitens, sie lernen zu schiessen. Das ist wichtig. Man muss können schiessen. Ein freier Schweizer, eine freie Schweizerin kann schiessen. Das ist wichtig. Das haben wir seit dem 14. Jahrhundert. Hey, seit dem 14. Jahrhundert haben wir Waffenrecht. Besser gesagt, was heisst 14. Jahrhundert? Schon immer gehabt. Alle anderen in Europa haben ihr Waffenrecht verloren. Mehr als Eidgenossen. Wir sind die Einzigen gewesen, die im Adel das haben können. Nicht? Wir haben uns können wehren dagegen, dass der Adel sagt, du darfst nicht mehr schiessen, der Dominik Feusi darf nicht mehr schiessen, weil der Graf Vollidiot von Lenzburg und der Graf Vollidiot von Zähringen gefunden hat. Nein, Entschuldigung, Herzog sind es natürlich, Herzöge von Zähringen. Nein, ist wichtig, wirklich wichtig. Und was ich auch noch sagen wollte, warum eben, Dominik, ich tue das unseren Schützen nicht mehr an, dass ich auch gehe schiessen, weil ich schiesse so sackschlecht. Das ist schon brutal.
Das ist
gesoa. Ja, nein, es ist nicht gesoa. Es ist meine Augen. Ich bin auch im Militär immer ein katastrophaler Schütz gewesen. Dann haben sie mich eben eingeladen und haben wirklich mir wollen zeigen, wie das so schön ist und so weiter. Und ich weiss, dass sie so höflich gewesen, weil es ist ein katastrophal gewesen, wie ich geschossen habe. Aber sie haben es mir natürlich nicht so deutlich wollen sagen. Das ist wirklich herzig gewesen. Die sind so erschüttert gewesen, dass man so schlecht kann schiessen. Gut. Denkt dran. Eidgenössisches Feldschiessen. Ganz, ganz wichtig. In dem Sinn, das war es, Bern einfach, Dominik Feusi und Markus Somm. An dem 22. Mai 2025 könnt ihr uns abonnieren auf neberspalter.ch. Jetzt, wenn ihr im Schützenverein tätig seid, sowieso, hey, wer macht in der journalistischen Landschaft noch so viel Werbung für etwas vom Besten, was wir haben? Schützenvereine sind irrsinnig gut, sie sind eben nicht nur, es geht ja nicht um den Schiessen, es geht natürlich auch um den politischen Hintergrund, den ein Schützenverein hat. Liberal, national. Wir stehen für die Schweiz. Die Schweiz ist ein gutes Land, die Schweiz ist ein wichtiges Land. Und das tut man dokumentieren, wenn man an das Feld schiessen geht. Entschuldigung. Und jetzt, letzter Punkt. Könnt ihr euch nie entschuldigen. Wenn ihr gern ab und zu mit einer Waffe in den Schiessstand geht und ganz, ganz gut, viel besser als ich, so wie der Dominik, er ist noch Jäger, gell? Ich meine, das ist natürlich brutal. Die schiessen den ganzen Tag. Nein, könnt ihr euch nie für das entschuldigen. Es ist ein ganz gutes Hobby, ein wichtiges Hobby. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen. Gleiche Zeit, gleicher Kanal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch